Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Russland ist gerade alles andere als beliebt in der westlichen Welt und das liegt vor allem an der Regierung rund um Wladimir Putin und das, was die in den letzten Monaten und Jahren so getan hat. Dass der auch die WM politisch nutzen will, ist klar. Ob ihm das gelingt, was die WM trotzdem Gutes für die Russen mit sich bringt und wie Russland überhaupt zu Fußball steht, das kläre ich jetzt mit Martin Brandt. Er ist Politikwissenschaftler und beschäftigt sich deshalb auch beruflich unter anderem mit Russland. Außerdem hat er lange selbst da gelebt und ist einer der Autoren eines Buchs, das sich mit Fußball in Russland beschäftigt. Russki Football heißt das. Moin Martin.
Ja, hallo, guten Morgen.
Wo wirst du Fußball gucken? Fährst du nach Russland?
Nee, ich fahre nicht nach Russland. Wir gucken hier in Berlin beim Public Viewing und ich habe viele Vorstellungen des Buches und der Ausstellung und da habe ich keine Zeit, nach Russland zu fahren.
Ist da irgendwelche Geheimspots? In Berlin gibt es ja ungefähr 3 Millionen Orte, wo man Public Viewing, obwohl geheim, na, dann sind sie hinterher nicht mehr geheim, wenn du sie jetzt verrätst.
Na, wenn ich jetzt Werbung machen darf, der Jahn-Club in Friedrichshain an der Spree, dort werden alle Spiele auf Großleinwand gezeigt und da werde ich auch öfters da sein und was zum russischen Fußball erzählen.
Du fährst nicht hin, weil du zu viel zu tun hast, auch mit deinem Buch. Wärst du denn hingefahren, wenn du nicht so viel zu tun hättest, weil du ja schon eine gewisse Nähe zu Russland mittlerweile hast, ne?
Ich habe überlegt, ob ich hinfahre, aber ehrlich gesagt sind mir die Tickets zu teuer, mir ist das ganze Verfahren zu aufwendig und es macht dann, also für mich macht es mehr Spaß, das hier in Berlin mit Freunden zu gucken, als jetzt wegen eines Spiels den ganzen Aufwand zu betreiben und nach Russland zu fahren.
Freust du dich eigentlich darauf oder was für ein Gefühl begleitet dich jetzt damit, dass die WM in Russland stattfindet?
Ja, nee, ich freue mich schon, weil das, ich meine, das ist ein Land, was mir sehr am Herzen liegt und alle Welt blickt jetzt auf Russland und ich freue mich, dass die WM dort stattfindet und dass einfach ganz viele Leute jetzt nach Russland fahren und das Land kennenlernen. Also.
Wie sieht denn Russland selbst aus? Weißt du was darüber, wie die Russen zur WM stehen?
Naja, ich bin ja nicht vor Ort, deswegen kann ich jetzt so aus persönlicher Anschauung nicht sagen, wie die, ob sie sich freuen auf die WM oder nicht. Aber es gibt inzwischen ein paar Umfragen und die besagen, dass ungefähr die Hälfte der Bevölkerung sich überhaupt nicht für Fußball interessiert und auch nicht wirklich vorhat, die WM zu gucken, maximal vielleicht in den Nachrichten. Aber die andere Hälfte nach den Umfragen, die freut sich irgendwie schon auf die WM. Wenn ich mit Freunden rede, und das sind aber eher nicht fußballaffine Freunde, und die sind eher genervt von der ganzen Veranstaltung, weil es dann doch zu Unannehmlichkeiten oder vielen Leuten in der Stadt kommt. Die sind eher nicht so begeistert von der WM. Aber ich glaube, man muss das vielleicht auch trennen. Und da kommen wir auch ins Politische in Russland. Also es gibt natürlich eine Gruppe oder einige Gruppen, die sich nicht freuen auf die WM. Und das sind zum einen Studenten an der MGU, an der Moskauer Universität. Denn da ist eine FIFA-Fanzone eingerichtet worden, direkt vor deren Universität und vor deren Studentenwohnheimen.
Ah, okay.
Und die protestieren seit einiger Zeit dagegen, weil sie sagen, das stört sie in ihren Prüfungen, in ihrem Studentendasein. Und
Fanzone heißt, da werden dann irgendwie gullende Fans feiernd sich aufhalten können, oder?
Genau, da wird Public Viewing sein. Es wird alles den FIFA-Regeln entsprechend abgesperrt sein und der Park dort wird wohl auch umgestaltet. So genau weiß ich das nicht, wie das wirklich vor Ort dann aussieht. Ich habe nur mitgekriegt, dass es da erhebliche Proteste gibt und dass der Staat auch rigoros dagegen vorgeht. Also letztens wurde ein Student festgenommen oder vorgeladen zur Polizei, weil er an irgend so ein Werbeschild geschmiert hat, keine FIFA-Fanzone. Und da wurde jetzt ein Strafverfahren sogar eingeleitet deswegen.
Ach, krass. Ja. Okay, das sind so ein bisschen so die zwei Seiten. Also es ist natürlich viel in Bewegung gewesen, auch in den letzten Monaten und Jahren für die Vorbereitung in der WM. Da können wir vielleicht gleich auch noch so ein bisschen drauf eingehen. Auf der anderen Seite hast du gerade auch schon festgehalten, die Russen sind eigentlich keine Fußballnation, ne? Also nicht wie Spanien, England oder wie wir Deutsche.
Ja doch, also
ja doch,
ja doch. Sie sind, nicht alle Russen sind Fußballfans, aber immerhin die Hälfte interessiert sich doch irgendwie für den Fußball. Und der große Unterschied zu Katar, wo ja in 4 Jahren die WM stattfinden wird, ist, dass Russland durchaus eine sehr lange Fußballtradition hat von 120 Jahren. Das heißt, seit Ende des 19. Jahrhunderts wird in Russland Fußball gespielt. Erst in Petersburg angefangen und dann hat sich das über die großen Städte ja, ausgebreitet im Land. Und was daran ganz spannend ist, heute verbinden wir ja Russland vor allen Dingen mit Eishockey. Mhm. Und dieses kanadische Eishockey ist eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg, nach 1945, nach Russland gekommen.
Da gab es also Fußball schon eigentlich da.
Da gab es Fußball, da war der Fußball schon voll entwickelt. Und der Eishockey begann dann erst, nahm aber einen sehr rasanten Aufstieg, sodass die Sowjetunion dann schon in den 50er Jahren Eishockey-Weltmeister wurde.
Ja, Eishockey nimmt man wahr, ne? Also das hat man schon so im Kopf, wenn man an Russland denkt. Aber kannst du beschreiben, wenn du sagst, die Russen sind schon irgendwie auch eine Fußballnation, welche Rolle Fußball dann im Land spielt?
Also geschichtlich sind sie einmal Europameister gewesen 1960. Mhm. Die haben auch immer wieder bei Europameisterschaften größere Erfolge gefeiert. Die letzten sind so 10, 15 Jahre her. Bei der Europameisterschaft 2008, da sind sie ja bis ins Halbfinale gekommen. Mhm. Sind dann wie wir an den Spaniern gescheitert. Ja, auch Mitte der 2000er hat Zenit St. Petersburg oder ZSKA Moskau, die haben den UEFA-Pokal gewonnen. Also da gab es auch eine sportlich sehr erfolgreiche Zeit des russischen Fußballs.
Mhm. Hat das so ein bisschen nachgelassen? Also hat das Interesse an Fußball auch so ein bisschen nachgelassen mit den großen Erfolgen, die, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, in den letzten 10, 15 Jahren so ein bisschen ausgeblieben sind?
Ich glaube ja. Also es gibt schon viele Russen auch, die ausländischen Ligen verfolgen, die also ganz genau wissen, wie in der Bundesliga oder in der Premier League gespielt wird. Mhm. Der heimische Fußball ist tatsächlich in den letzten Jahren, also man macht sich, oder gerade jetzt vor der Weltmeisterschaft, machen sich doch einige machen sich Sorgen, einige machen sich lustig über den Zustand der russischen Nationalmannschaft. Und es herrscht doch große Skepsis, ob das überhaupt was wird.
Wie sieht das so mit Partizipation aus? Also wenn ich jetzt an Stadien hier zum Beispiel in Deutschland denke, dann ist es ja zumindest in der ersten Bundesliga eher schwierig, mal an eine Karte ranzukommen, wenn man mal ein Spiel sehen will, zumindest wenn es so ein bisschen als besser bewertet wird. Wie ist das in Russland? Gehen die Leute ins Stadion?
Jein. Also in St. Petersburg, da ist dieses neue WM-Stadion errichtet worden. Mhm. Seitdem das letztes Jahr 2017 eröffnet wurde, laufen da wirklich die Zuschauer in Massen hin. Wir haben ungefähr einen Zuschauerschnitt von 44.000 in der vergangenen Saison gehabt.
Wow, okay.
Also das ist schon
das ist ordentlich, ja.
Bundesliga, gutes Bundesliga-Niveau. Mhm. Bei Spartak Moskau sind fast 30.000 Zuschauer im Schnitt gewesen. Dann gibt es noch FK Krasnodar, so eine Mannschaft nicht aus dem Zentrum Russlands. Mhm. Und auch da sind 24.000, 25.000 Zuschauer im Schnitt hingegangen. Das sind aber auch dann die drei Top-Clubs, was die Zuschauerzahlen angeht. Mhm. Es gibt auch viele Vereine von den 16 Erstliga-Clubs, die dann um die 4.000, 5.000 Zuschauer plus haben. Mhm.
Wie finanzieren sich denn solche Clubs, wenn du sagst, die ersten drei, also das klingt ja schon ganz ordentlich, also ich glaube, da kann man auch dann durchaus auch mit den Einnahmen von Tickets ganz gut Geld machen und überleben, aber wenn ich jetzt irgendwie 4.000, 5.000 Tickets verkaufe im Schnitt, das stelle ich mir schon schwieriger vor, oder?
Ja, also die Zuschauer spielen bei den Einnahmen der Clubs kaum eine Rolle. Mhm. Also sowohl was den Ticketverkauf anbelangt, als auch was die Einnahmen durch Fernsehrechte betrifft. Das ist eher nebensächlich in den Finanzen. Die wichtigste Finanzierungsquelle im russischen Fußball, das sind Sponsoren.
Okay. Das heißt private Firmen, Investoren?
Ja, nicht ganz. Der russische Staat spielt da eine sehr große Rolle in der Finanzierung des russischen Fußballs. Mhm. Zum einen über staatliche Unternehmen, also das große Beispiel ist natürlich Zenit St. Petersburg, wo das Erdgasunternehmen Gazprom, das größte Erdgasunternehmen der Welt, was zu 50% dem russischen Staat gehört, das pumpt dort massiv Geld hinein in den Club. Deswegen ist das auch der mit Abstand reichste Club im russischen Fußball. Und so gibt es noch einige andere staatliche Unternehmen oder mehrheitlich im Staatsbesitz befindliche Unternehmen wie die russischen Eisenbahnen oder auch Stromkonzerne, Fluggesellschaften, die Clubs unterstützen.
Das heißt, ein bisschen staatsfinanzierter Fußball auch ein Stück weit. Ist das immer schon so gewesen?
Einige der Clubs, wie beispielsweise Lokomotive Moskau oder Dynamo Moskau, die waren zu Sowjetzeiten immer Betrieben angeschlossen oder wie im Fall von Dynamo auch den Geheimdienststrukturen oder den Sicherheitskräften. Von daher, ja klar, also in der Sowjetunion gab es keine privaten Unternehmen, die hätten Fußballclubs unterstützen können.
Darf ich da nochmal gerade einhaken? Sicherheit, Spionage, was hat das mit Fußball zu tun?
Ja, da können wir weit in die Geschichte zurückgucken. 1936, da ist die sowjetische Liga eingerichtet worden. Und da entstand bereits so ein großes Derby, große Rivalität zwischen diesen Mannschaften Dynamo Moskau und Spartak Moskau. Mhm. Während eben Dynamo Moskau die Mannschaft unter der Obhut des NKWD, des Geheimdienstchefs, stand. War Spartak eher die Mannschaft, die jetzt keinem konkreten Betrieb zugeordnet werden konnte. Und ja, da gab es Geschichten bis hin, dass Spieler ins Gulag wanderten. Mhm. Also es gab in den 1930er Jahren einen Spieler, Nikolai Starostin hieß er. Mhm. Das war damals einer der großen Fußballstars. Ist mehrmals russischer und sowjetischer Meister geworden. Der wurde 1942 verhaftet mit seinen drei Brüdern zusammen. Wohl auf Anweisung des Geheimdienstchefes Lavrenti Beria, mhm, der gleichzeitig der Präsident des Clubs von Dynamo Moskau war. Ja, und die Starostin-Brüder sind verurteilt worden wegen Propaganda bourgeoisen Sports und wegen Veruntreuung von Sportartikeln und was man ihnen alles vorgeworfen hat und sind dann für 10 Jahre ins Gulag gekommen.
Lass uns noch ein bisschen über die Fußballfans reden, beziehungsweise über die, die eigentlich keine richtigen Fußballfans sind. Spätestens seit der EM in Frankreich vor 2 Jahren sind die russischen Hooligans weltweit bekannt. In Marseille haben sie englische Fans angegriffen und haben sich auch stundenlange Straßenschlachten anschließend geliefert. Die Stadt war in einem Ausnahmezustand und die Szenen haben vermutlich alle noch vor Augen. Die sind ja auch groß und breit durch die Medien gegangen. Warum ist die russische Hooligan-Szene so gewaltbereit?
Die Zwischenfälle in Marseille, die waren ja auch nicht die ersten. Hm. Also ich selbst kann mich erinnern, ich war 2002 in Moskau und habe auf dem Manezhnaja Ploschadj, dem Manege-Platz direkt am Kreml, neben dem Roten Platz, Public Viewing war ich dabei, habe ein Spiel Russland gegen Japan geguckt und bin glücklicherweise zur Halbzeit gegangen. Russland hat das Spiel verloren und danach haben Fans, Hooligans die Moskauer Innenstadt auseinandergenommen. Es gab einen Toten. Es gab auch große Demonstrationen und Ausschreitungen 2010 im Zentrum von Moskau, nachdem ein Spartak-Fan von einer Gruppe jugendlicher Kaukasier ermordet worden war. Mhm. Und da mischte sich dann schon eben die Hooligans und fremdenfeindliche, rassistische Bewegungen. Wir kennen das aus Warschau zur Europameisterschaft 2012, als es ebenfalls Straßenschlachten mit polnischen Hooligans gab. Mhm. Oder vor ein paar Wochen erst, als Spartak Moskau in Bilbao in Spanien gespielt hat, gab es ebenfalls Krawalle und da ist ein Polizist, ein spanischer Polizist ums Leben gekommen. Das heißt, die Gewalt und dieses Hooligan-Problem zieht sich schon durch den russischen Fußball. Auf der anderen Seite ist es auch nicht die Mehrheit der Fans und Stadionbesucher. Mhm.
Ich meine, Probleme mit Hooligans haben im Moment fast alle Fußballnationen oder alle Länder, in denen Fußball eine gewisse Rolle spielt. Auch Deutschland hatte in der Vergangenheit ja durchaus auch Probleme auch mit rassistischen Hooligans. Ist das was anderes in Russland? Hast du das Gefühl, da ist die Szene am Ende gewaltbereiter, auch wenn es natürlich wie in allen Szenen wahrscheinlich dann immer nur wenige Fußballfans trifft, die bei sowas mitmachen?
Naja, die Hooligan-Szene in Russland ist eben sehr stark auch verbunden mit Rechtsextremen. Mhm. Und die sind da eine Allianz eingegangen. Man hat das ja auch in Marseille gesehen 2016. Das waren junge, durchtrainierte Männer, die auch eine gesunde Lebensweise pflegen. Das heißt, die treiben Sport, die trinken keinen Alkohol, die rauchen nicht. Und das passt eben zu diesem Bild eines neuen, starken russischen Mannes. Mhm. Ja, eben weg von diesem Bild eines Trunkenbolds. Und von daher, glaube ich, sind eher die Schläger dort oder die Hooligans einfach ja besser trainiert. Hm. Was noch wichtig ist, was man ja auch 2016 gesehen hat, dass es durchaus auch Verbindungen zwischen Hooligans auf der einen Seite und Fußballfunktionären und der Staatsführung gab. Also damals ist bekannt geworden, dieser Mann Alexander Sprygin, der eben einer der Anführer der Hooligans in Marseille war, der auch durchaus... Also es gibt Fotos von ihm, wie er sich mit Putin hat fotografieren lassen. Das hat damals viele ja zu der These verleitet, dass diese Hooligans eben die Armee Putins seien. Mhm. Das glaube ich allerdings nicht, weil ich sehe nicht so richtig den Sinn da drin, dass Putin sich seine Weltmeisterschaft durch Hooligans im eigenen Land jetzt kaputt machen lassen würde. Mhm. Und es gibt auch von Seiten des Staates durchaus Bestrebungen, jetzt diesen Hooliganismus einzudämmen. Und wir werden mal sehen, ich glaube kaum, dass es tatsächlich zu Ausschreitungen russischer Fans während der Weltmeisterschaft kommen wird. Hm.
Wie reagieren die, ich sag mal, echten Fans auf die Hooligans? Gibt es da Gegenbewegungen? Gibt es da eine Art Widerstand?
Es gibt durchaus Gegenbewegungen, allerdings sehr bescheidene. Aber eine Gruppe zum Beispiel sind die ZSKA-Fans gegen Rassismus, die sich zusammentun, die auch die gegnerischen Mannschaften, vor allen Dingen, wenn sie aus dem Ausland kommen, empfangen und ihnen eben den Aufenthalt in Moskau so angenehm wie möglich gestalten wollen. Und ja, das sind dann schon Menschen, die sich einfach abgrenzen von und auch aktiv abgrenzen von rechten Tendenzen und von Hooligans. Hm.
Jetzt hast du gerade gesagt, dass du nicht glaubst, dass wir in der WM jetzt in Russland ähnliche Szenen wie in Marseille zu sehen bekommen. In 4 Tagen geht's los. Was hast du davon mitbekommen, was Russland tut, um das vielleicht auch ein Stück weit zu verhindern, was die politische Führung tut?
Zuerst einmal gibt es schwarze Listen, auf denen einschlägige Personen notiert sind. Es gibt Stadionverbote, es gibt unglaubliches auch Sicherheitsaufgebot in den WM-Städten. Ich bin mir relativ sicher, dass die russischen Sicherheitskräfte und auch die Geheimdienste sind ja da involviert, dass die ihre Pappenheimer schon kennen und denen vorher Besuche abstatten werden.
Was offensichtlich ein Thema ist, ist die Angst vor islamistischen Anschlägen. Da ist auch durch die deutschen Medien jetzt in den letzten Tagen das ein oder andere gegangen, wie Russland oder auch Geheimdienste mit potenziellen Islamisten umgeht und wie das auch durch russische Medien transportiert wird. Siehst du da eine reelle Gefahr?
Schwere Frage. Selbst das Bundeskriminalamt spricht ja nur von einer abstrakten Gefährdung, ohne dass sie irgendwelche konkreten Hinweise hätten. Also aus meiner Sicht gibt es da gerade der islamistische Terror hat ja 2 Quellen. Zum einen diesen internationalen IS-Terror, bei dem wahrscheinlich die Gefahr grundsätzlich bei solchen Großveranstaltungen ist, egal wo sie stattfinden. Mhm. Und zum anderen gibt es eben auch einen islamistischen Terror aus Russland, vor allen Dingen aus dem Nordkaukasus.
Wenn ich es richtig verstanden habe, werden aus dem Grund auch wieder ein Teil der Arbeiter, die jetzt unter zum Teil zweifelhaften Bedingungen auch die Stadien mit hochgezogen haben, wieder in ihre Heimatländer zurückgeschickt, Usbekistan, Tadschikistan oder in diese Richtungen, weil zum Teil die als potenzielle Gefährder angesehen werden?
Das weiß ich gar nicht, ob das aus den Gründen tatsächlich geschieht. Was aber Fakt ist, dass die Migranten generell, vor allen Dingen aus dem Nordkaukasus und aus Zentralasien, einen sehr schweren Stand in Russland haben. Denn im Zuge der Weltmeisterschaft sind die Vorschriften zur Anmeldung bei den Behörden noch einmal verschärft worden. Ich glaube, das ist jetzt, dass man sich, wenn man in eine andere Stadt kommt, innerhalb von einem Tag bei den Behörden melden muss. Und die Kontrollen dahingehend sind natürlich auch sehr verschärft worden. Und das trifft vor allen Dingen Arbeitsmigranten.
Die ja vorher als Wanderarbeiter durchaus gefragt waren auf den Baustellen der Stadien.
Oder? Die sind nicht nur auf den Baustellen der Stadien gefragt, die sind generell als günstige Arbeitskräfte sehr gefragt. Und dennoch leben die halt in so einem, sagen wir mal, ganz oft in einem halblegalen Status und sind deswegen auch ständig Willkür ausgesetzt. Mhm. Es gibt zum Beispiel, wenn man durch Moskau läuft, sieht man ständig, wie an Metrostationen Menschen kontrolliert werden. Und das sind ganz klar immer asiatisch oder zentralasiatisch aussehende Menschen oder kaukasisch aussehende Menschen.
Hat das auch ein Stück weit was mit Image zu tun? Quasi die Leute, denen es vielleicht auch augenscheinlich nicht so gut geht, von der Straße oder aus der öffentlichen Wahrnehmung zu schaffen?
Kann ich mir vorstellen, dass man die zumindest aus den Zentren der Stadt dann auch verbannen will, ja. Hm. Macht man ja mit den Hunden auch.
Wir sprechen über die WM, die ja, bevor sie losgegangen ist, schon keinen so ganz einfachen Stand hat. Doping ist nach wie vor ein Thema bei Sport in Russland. Hohe Kosten bei dem Bau der Stadien und auch bei dem Bau der Infrastruktur rund um die Stadien. Eine fragwürdige Vergabe. Wie siehst du im Moment das Image der WM in Russland?
Oh, das ist eine komplexe Frage. Also erstmal zur fragwürdigen Vergabe. Da kann ja nun Russland nicht allzu viel dafür. Mhm. Oder um es konkret zu machen, es war Franz Beckenbauer, der im Namen des DFBs in dem FIFA-Exekutivkomitee gesessen hat und für Russland gestimmt hat. Von daher, wenn immer die Frage aufkommt oder die Kritik aufkommt, dass eben eine Weltmeisterschaft in Russland stattfindet, dann finde ich, macht es viel mehr Sinn, diese Kritik dann auch wirklich an die Stellen und Personen zu richten, auf die wir vielleicht einen gewissen Einfluss haben. Und das wäre in dem Fall eben der Deutsche Fußballbund. Mhm. Klar, das Image jedes Land, das solch eine Weltmeisterschaft oder sei es Olympische Spiele oder solche Sportgroßereignisse durchführt, hat natürlich bestimmte Ziele. Und eines der großen Ziele ist, das eigene Image in der Welt, das Ansehen zu verbessern. Und das ist ja bei Russland, ehrlich gesagt, total schief gegangen. Hm. Russland hat quasi eine Dekade des Sports ausgerufen. Das begann mit 2013, glaube ich, mit Universaden, also Weltmeisterschaften von Studenten. Dann der erste Höhepunkt, die Olympischen Spiele 2014 in Sochi. Einige Weltmeisterschaften aus dem Wintersportbereich. Und jetzt die Weltmeisterschaft 2018 im Fußball als der große Höhepunkt. Mhm. Und dennoch hat sich in dieser Zeit, in diesen vergangenen 5 Jahren, das Ansehen Russlands in der Welt ja dramatisch verschlechtert. Also zumindest im Westen. Ich weiß nicht, wie das in anderen Teilen der Welt ist, aber eben durch die Außenpolitik, durch die Annexion der Krim, durch den Krieg in der Ukraine, durch den Abschuss des Flugzeugs MH17, auch durch das Agieren im Syrienkrieg hat ja das Ansehen Russlands enorm gelitten.
Glaubst du denn, das wird Putin trotzdem helfen, wenn nicht extern, dann zumindest intern?
Vielleicht. Eventuell geht ja der Plan mit dem positiven Image durchaus noch auf. Mhm. Wenn vielleicht nicht in Deutschland oder Großbritannien. Mhm. Aber es nehmen ja auch andere Länder teil, wie Saudi-Arabien, wie der Iran, wie Ägypten, von denen ich jetzt nicht weiß, ob sie Russland kritisch sind oder wie dort die Debatten über Russland laufen. Aber zumindest zeigt Russland, dass es eben in der Lage ist, ein solch riesiges Ereignis wie die Fußball-Weltmeisterschaft auszurichten. Mhm. Innenpolitisch hat die Weltmeisterschaft ja auch die Aufgabe, das Land zu modernisieren. Mhm. Also der Ausbau von Verkehrsinfrastruktur, vor allen Dingen von Bahnlinien und des öffentlichen Nahverkehrs in den WM-Städten. Der Bau oder die Modernisierung von zig Stadien, von neuen Hotelkapazitäten. Das kann ihm durchaus helfen im Land selber. Und auch, glaube ich, wird es dem politischen Regime bei der Bevölkerung helfen, zu demonstrieren, dass man eben in der Lage ist, die Welt zu Gast nach Russland zu holen.
Obwohl es ja schon durchaus eine Kostenexplosion gab. Ne? Also ich meine, die Kosten für die Fußballstadien, die sind sehr hoch gewesen, doppelt so hoch wie ursprünglich geplant. Wenn das bei uns passiert, dann regen wir uns tendenziell eher auf. Keine WM war bisher so teuer.
Das stimmt. Natürlich ist das ein Riesenproblem. Es sind, glaube ich, 9,6 Milliarden, je nachdem wie man umrechnet, 9,6 oder sagen wir 10 Milliarden Euro offiziell für diese WM ausgegeben worden. Und davon sind gut 2/3, also knapp 7 Milliarden, aus dem staatlichen Budget geflossen. Hm. In die Verkehrsinfrastruktur, in den ÖPNV vor Ort, das, glaube ich, kommt der Bevölkerung auch zugute. Ein Problem dürften die Stadien und die Hotels werden. Die Stadien, bis auf das neue Stadion in St. Petersburg oder in Moskau, sind in der Provinz doch reichlich überdimensioniert. Und wir werden aller Wahrscheinlichkeit nach dasselbe Phänomen erleben wie in Brasilien oder in Südafrika, dass die Stadien danach einfach nicht genutzt werden und entweder verfallen oder zu großen Kosten für die Stadt führen. Mhm. Dasselbe Problem stellt sich mit den Hotels. Also in Moskau mag das noch ganz sinnvoll sein, dass die FIFA Vorgaben macht, wie viel Hotelkapazität errichtet werden muss. Denn in Moskau fehlen tatsächlich Hotels. Und die werden danach ganz sicher auch weiter sinnvoll und gewinnbringend genutzt werden können. Mhm. Ob das nun in all den anderen Austragungsorten auch der Fall sein wird, das wage ich mal zu bezweifeln. Und dann stellt sich die Frage, was passiert eigentlich mit den Hotels? Mhm. Die sind zwar größtenteils von privaten Investoren gebaut worden, aber soweit ich das mitbekommen habe, gibt es dort auch Zusicherungen der Stadt also dass sie im Notfall unter die Arme greifen würden. Mhm. Ich bin mal gespannt, was nach dieser Weltmeisterschaft dann passiert. Ja, wenn für andere dringend benötigte Sachen eben kein Geld mehr vorhanden ist.
Jetzt bist du im letzten Jahr nicht in Russland gewesen, aber du warst lange da, du kennst die russische Kultur, du kennst die Gesellschaft. Was bekommt man, glaubst du, mit von diesen ganzen Diskussionen, die wir hier in Europa und wahrscheinlich in vielen Teilen der Welt führen, über die Politik in Russland, über die vielleicht Überdimensionierung der WM, über Wanderarbeiter, mögliche Sklavenarbeit? Ist das Thema in Russland?
Wer jung ist und mit Internet umgehen kann, der bekommt davon auch alles mit, was wir hier auch mitbekommen. Das Problem ist eher, dass die Leute, die sich jetzt nicht explizit für all diese Diskussionen interessieren, eben nur das staatliche russische Fernsehen als Hauptinformationsquelle zur Verfügung haben. Und so wie ich das russische Fernsehen kenne, auch wenn ich es in den letzten Wochen nicht geguckt habe und nicht genau weiß, wie die Berichterstattung aussieht, wage ich mal zu bezweifeln, dass all diese Kritik dort dann auch auftaucht.
Warum sollten sich alle, die jetzt ein Ticket gekauft haben für eins der Spiele, sich total freuen darauf, eine WM in Russland zu erleben?
Weil die Russen, wenn man nicht gerade auf Hooligans trifft, unglaublich gesellige Menschen sind. Also aus meiner eigenen Erfahrung hatte ich das erlebt, dass man unglaublich schnell Kontakt findet, dass die Menschen sehr aufgeschlossen sind, interessiert sind an einem. Und von daher wird das, glaube ich, ein unglaublich bereicherndes Erlebnis werden, wenn man nach Russland fährt und es schafft, mit den Leuten vor Ort in Kontakt zu kommen.
Hm. Und was man, glaube ich, auch nicht vergessen darf, erstens, Russland ist riesengroß, ne? Auch allein die Fläche, wo diese ganzen Stadien verteilt sind, das ist eine riesige Fläche, und Russland ist nicht Putin. Ne?
Russland ist nicht Putin, auch wenn er von, Gott, ich habe jetzt die Wahlergebnisse gar nicht im Kopf, aber von der sehr großen Mehrheit gewählt wurde. Vor allen Dingen in Moskau und in Petersburg ist Russland nicht Putin. Also da wird man auch auf viele kritisch eingestellte Menschen treffen. Russland ist natürlich, auch wenn wir über Russland reden und immer Putin ins Zentrum stellen als derjenige, der alles entscheiden könne dort in dem Land, das ist natürlich nicht so. Hm. Und das auch Russland hat eine komplizierte Politik mit vielen Akteuren, deren Interessen irgendwie berücksichtigt werden müssen. Aber das, glaube ich, ist etwas, was die Fußballfans vor Ort letztlich nicht mitkriegen werden.
Hm. Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, da sollte ich drauf achten, wenn ich jetzt nach Russland fahre?
Eigentlich ist das ein relativ normales Land. Man sollte vielleicht seine Verbissenheit, seine Perfektion ablegen, gelassen durch die Gegend laufen dort, auch wenn vielleicht nicht alles so klappt, wie man sich das vorstellt, freundlich sein, und dann, glaube ich, wird der Aufenthalt in Russland auch sehr angenehm werden.
Hm. Kannst du uns noch ein paar Worte mitgeben, die ich dringend kennen sollen müsste, mit denen ich vielleicht durchkomme, die wir uns merken sollten?
Ja, spasiba, danke. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Одно пиво, пожалуйста. Ein Bier, bitte.
Oh, sag das nochmal.
Одно пиво, пожалуйста.
Okay, das ist schwierig, aber wir versuchen das.
Ja, zur Begrüßung sagt man привет, also hallo, oder здравствуйте. Das kennt vielleicht auch noch der ein oder andere. Also tatsächlich sich so ein paar Brocken Russisch zurechtlegen ist vielleicht keine schlechte Idee. Denn auch wenn die Polizisten und Taxifahrer inzwischen eine Englischschulung bekommen, ist es doch nicht so, dass jeder dort Englisch spricht. Insbesondere die ältere Bevölkerung, die haben das ganz einfach auch nie gelernt in der Schule.
Hm. Gibt es irgendein No-Go, wo du sagst, auf gar keinen Fall das tun?
Man sollte vor Denkmälern, die dort in der Stadt rumstehen, so einen gewissen Respekt wahren und jetzt vielleicht nicht irgendeine Statue anpinkeln, wie es wohl schon mal in Petersburg vorgekommen ist, und dann sich wundern, wenn man einfach verhaftet wird.
Da sollte vielleicht auch bis hierhin noch der normale Menschenverstand möglicherweise helfen, dass man
genau,
das nicht tut.
Also wer mit normalem Menschenverstand dorthin fährt, sich nicht allzu sehr betrinkt, der kann da gar nicht so viel falsch machen.
Hm. Vielleicht nochmal so als kleines Fazit, wir haben es schon in einigen Bereichen angesprochen. Was glaubst du, was ist deine Einschätzung, was für ein Bild werden wir von Russland nach der WM 2018 haben?
Schwer zu sagen, weil ich nicht weiß, was passieren wird. Also die Hoffnung ist, dass wir ein Land erleben, was doch sehr offen und gastfreundlich ist, dessen Sbornaja, dessen Nationalelf vielleicht auch die Gruppe übersteht und zumindest ins Achtelfinale kommt. Und spätestens dann werden sie sowieso rausfliegen, aber dass dann die russische Bevölkerung andere Teams weiter unterstützt. Das ist die Hoffnung, die ich habe, dass es trotz allem einfach ein schönes Fußballfest wird. Aber man weiß nicht, was passiert. Wenn die Stadien halb leer bleiben, warum auch immer, sollte es doch irgendwelche Zwischenfälle geben. Man weiß ja auch nicht, was auf politischer Bühne noch passiert. Dann könnte das Ganze auch eher in eine sehr negative Richtung gehen.
Vielen herzlichen Dank. Martin Brandt ist Politikwissenschaftler, im Moment wissenschaftlicher Mitarbeiter der Universität Bremen, Forschungsstelle Osteuropa, promoviert zur Sozialpolitik in Russland, Ukraine und Weißrussland und hat ein Buch mitgeschrieben, wo man alles, was man über Fußball in Russland wissen muss, nachlesen kann. Russki Football heißt das Buch. Vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast und für deine Einschätzungen und Erklärungen, und schönen Sonntag für dich.
Dankeschön.
Tschüss, mach's gut.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.